Ich war Christ, aber dachte mir, ich muss diesen schnellen und hektischen Weg gehen, viel Geld zu verdienen, und habe dann alles versucht, mit eigener Kraft und eigener Energie voranzutreiben. Und das Ende vom Lied war ja, dass ich dann am Baum geendet bin. Und dann bin ich wirklich, habe gesagt, so Herr, ich gehe mit dir all in und du musst jetzt machen. Und ich hatte nichts mehr. Also ich hatte weder Geld noch irgendwie, dass ich sagen kann, ich habe da noch einen Trumpf in den Ärmeln. Und ich war einfach nah an Gott und habe gesagt, hey, mach du bitte, mach du, ich habe keine Ahnung. Und das Interessante war, ich habe dann, ich kann den Zeitraum nicht mehr genau sagen, weil das ist echt schon lange her, habe ich gesagt, du musst jetzt zu mir sprechen, ich brauche jetzt irgendwas, weil ich habe zu dem Zeitpunkt an einer Messebaufirma gearbeitet, um mich herum waren eigentlich nur Alkoholiker, schwere Körperverletzungen und solche Typen, und ich habe gemerkt, es ist nicht das Umfeld, was du willst. Und dann hat der Herr zu mir gesprochen und gesagt, hey, ich möchte, dass du im Fitnessbereich Einfluss nimmst. Das war so ein ganz leiser Gedanke, und es war zu dem Zeitpunkt eigentlich eher untypisch, weil ich wusste ja gar nicht, mich kannte ja niemand. Also es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie da schon Reputation hatte. Aber das war ein ganz klares Zeichen, wo der Herr gesagt hat, hey, pass auf, ich möchte, dass du hier die nächsten Schritte mit mir gehst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kingdompreneurship Podcasts, wo Himmel auf Business trifft, damit du erfolgreich wirst. Und wenn du uns schon eine Zeit lang verfolgst, dann weißt du, dass Erfolg für uns einer der zentralen Begriffe ist. Weil wir glauben, als Kingdompreneure müssen wir anfangen, ein neues Erfolgsverständnis zu entwickeln. Denn ich liebe den Spruch, what you focus grows. Das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wächst. Und wenn wir Unternehmen gründen wollen, dann ist es unerlässlich, dass wir das fokussieren. Nur viel zu häufig passiert es dann, dass die Dinge, die in dem Moment nicht mehr fokussiert werden, Gesundheit, Ehe, Familie, Kinder, die Beziehung zu Gott, hinten runterfallen, und irgendwann steht man möglicherweise vor einem Scherbenhaufen. Damit das nicht passiert, habe ich einen Gast eingeladen in diese Episode, der besser nicht passen könnte. Er war einer der ersten oder der erste Fitness-Influencer in Deutschland, seine YouTube-Videos inzwischen über 100 Millionen Mal gesehen, sein Podcast über 100.000, er war Spiegel-Bestseller-Autor, mehrfach Unternehmer, mehrfach Vater. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, Flavio Simonetti, dass du heute uns hier zugeschaltet bist im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich freue mich auch.
Richtig nice. Ich nehme an, jemand wie du, der so viele Themen gleichzeitig jongliert, der hat auch eine Morgenroutine, zumindest so in der Idealvorstellung. Wie sieht die bei dir aus? Und dann mal Hand aufs Herz, hast du die heute Morgen auch so eingehalten?
Genau, also grundsätzlich war ich früher mal so ein Typ, als mir jemand gesagt hat, wie ist deine Morgenroutine, dachte ich mir, oh nee, jetzt kommt der mit so einem Thema, und ich hatte da lang keinen Bock drauf. Und man muss sagen, es war ja auch nicht so wirklich notwendig. Wenn man entweder noch keine Kinder hat oder wenig Kinder, dann kriegt man das in der Regel auch mal mehr, mal weniger hin. Und ich habe für mich festgestellt, dass es ab zwei Kindern und dann ab drei Kindern immer wichtiger für mich wurde. Ich habe, als ich meinen Podcast angefangen habe, habe ich festgestellt, ich habe Leute interviewt und die haben immer gesagt, Mensch, du musst dir Zeit für dich nehmen, und du bist, bei denen war es halt immer die erste Stelle, bei uns als Christen sehe ich das als zweite Stelle. Aber ich habe festgestellt, wenn ich keine Energie habe, wenn ich es nicht schaffe, dass mein Akku aufgeladen ist, dann habe ich auch für meine Frau, für meine Kinder, für mein Unternehmen einfach keine Zeit. Deswegen ist es wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, auch morgens. Und bei mir schaut der ideale Tag so aus, dass ich um 5:17 Uhr aufwache. Der Wecker weckt mich aber, ich könnte viel länger schlafen. Ich bin eigentlich so vom Typen Langschläfer. Und jetzt habe ich so eine Matte, die hatte ich 2015 schon mal gekauft und habe die jetzt wieder angewandt. Das ist so eine Matte, die Kapillaren öffnet. Das heißt, die Durchblutung läuft besser. Und die ging gestern zum Beispiel nicht. Und interessanterweise habe ich dann gemerkt, krass, ich merke wieder meinen Rücken deutlich stärker. Also die hilft mir, fitter zu sein, die Nährstoffe besser aufzunehmen. Die läuft dann so 8 Minuten, dann stehe ich so kurz vor 5:30 auf. Dann gibt's Zeit mit Gott so bis ungefähr 6:10 Uhr. Und dann habe ich Sport meistens. Ich plane meinen Tag in der Zeit und dann habe ich Sport so ungefähr bis, wir haben jetzt ein bisschen umgestellt, bis 6:45 Uhr weg meine Frau. Die hat normal immer länger geschlafen, aber wir haben jetzt zweimal die Prophetie bekommen, dass wir gemeinsam häufiger beten sollten. Und jetzt geht die Zeit von 6:45 Uhr bis 7 Uhr, dann wecke ich meine Kinder und dann fängt der Wahnsinn an. Heute habe ich es nicht durchgezogen, lag daran, dass ich gestern kam mein Nachbar. Wir haben einmal so, es fühlt sich an wie einmal im Quartal eine Zeit zusammen, wo wir FIFA spielen und Fußball schauen. Und gestern, die Leute hören es natürlich später, aber hat Bayern gespielt gegen Lazio Rom. Und wir haben den besten Abend draus gemacht. Wir haben Fußball geschaut und parallel FIFA gespielt. Und dann ging es so lange, dass ich gesagt habe, ich kann natürlich jetzt auch um 5.17 Uhr aufstehen, aber es macht für mich keinen Sinn, weil sonst bin ich müde und das ist einfach doof. Deswegen habe ich heute bis 6.30 Uhr geschlafen.
Yes. Warum gerade 5.17 Uhr?
Keine Ahnung, ich merke, das ist so eine Zeit, die geht einigermaßen. Für mich, ich würde gerne noch früher aufstehen, aber ich merke, dann werden meine Augen irgendwie trocken und ich habe Augenschmerzen. Deswegen 5 Uhr, ich merke, das ist so eine Zeit, am liebsten würde ich noch mehr reinpressen, aber es ist eine Zeit, wo ich irgendwie die wichtigsten Dinge am Tag hinkriege. Früher wird bei mir schwierig und später merke ich, dann wird es irgendwie ruckelig. Deswegen ist das eine gute Zeit. Eine unrunde Zeit merkt man sich besser.
Gut, und wann endet der Tag typischerweise bei dir, wenn nicht gerade Bayern-Spiele sind und der Nachbar kommt?
Ja, also kommt drauf an. Aber hin und wieder habe ich auch Treffen abends. Wenn die nicht sind, ist die Definition, wann er endet. Also der Enden meinst du jetzt mit ins Bett legen und Augen zu? Spätestens 22.30 Uhr. Meine Frau, die ist ja manchmal so ein bisschen wehmütig. Wobei, jetzt haben wir uns gerade ein bisschen angepasst, weil egal, was wir machen, um 22.30 Uhr laufe ich hoch und sage, okay, das war's, ich gehe jetzt ins Bett, ciao. Das ist nicht optimal. Ich habe damals eine Freundin mal ausgelacht, dass sie so reagiert. Aber irgendwie habe ich gemerkt, so für mich ist es so die letzte Zeit, dass ich am nächsten Tag auch dann um 5.17 Uhr aufstehen kann, weil sonst wird es dann für mich zu wenig Schlaf.
Wenn man Flavio Simonetti googelt, dann kommen eine durchaus beeindruckende Liste an Followern, an Views, an Auftritten bei Creator auf der KCF-Bühne etc. Was ist so das, was für dich persönlich am wertvollsten von den Business-Engagements war? Was sticht für dich raus, wo du sagst, da bist du vielleicht auch in einer besonderen Weise stolz drauf?
Was meinst du jetzt mit Business-Engagements, wo ich gesprochen habe?
Also jetzt nicht Familie, Ehe, Gemeinde, sondern halt das, was du unternehmerisch als Autor, Speaker etc. auf die Beine gestellt hast.
Boah, ich weiß nicht, ich bin irgendwie Franke, da traut man sich das Wort stolz oder was man Tolles gemacht hat, gar nicht so wirklich im Mund zu nehmen. Also was mir auf jeden Fall Freude gemacht hat, war 2015 haben wir einen Kurzfilm gemacht. Das war echt eine coole Aktion, aber das war so zap zarab, dass ich das echt ein bisschen unterschätzt habe, wie cool es eigentlich war. Wir haben damals auch 2 Auszeichnungen bekommen. Da ging es eigentlich so um Herzensthema. Ja, ich sage immer so überspitzt gesagt, Jungs zu Männern zu machen. Und wir haben damals eine Filmcrew organisiert. Also wir haben einen Regisseur kennengelernt, ein cooler Typ. Und ja, wir haben das eigentlich so im sehr günstigen Budgetrahmen gemacht. Ich habe dann gemeint, ey, lass einen zweiten Teil machen. Und da hat er gesagt, ja, also wenn wir alle normal bezahlt werden, liegen wir hier bei 100.000 Euro für einen 20-Minuten-Kurzfilm. Und das war eine schöne Sache, weil auch wenn der jetzt nicht so viral ging, ist die Message einfach hängen geblieben. Und die Message war, ein Vater, der alleine, der in Italien gelebt hat und der Sohn war mit seiner Mutter allein in Deutschland. Und der Sohn kam auf die quere Bahn, hat dann einen Trainer kennengelernt und der Trainer hat ihn so wie so ein Vaterersatz behandelt und dann gab es am Ende so ein Happy End. Wer den anschauen will, kann gerne mal auf YouTube gehen und Naturgewalt der Film eingeben und sich den abends in so einer 20 Minuten kurz mal anschauen. Also das war ein schöner Moment. Im Nachhinein muss ich sagen, war das so einer der Highlights.
Ja. Wow, schön. Verlinken wir auf alle Fälle in den Shownotes. Auf deiner Website habe ich gelesen, ich brenne dafür, dass christliche Unternehmer in ihrer wahren Identität leben, ein unaufhaltsames Leben führen, in dem sie für Gott, ihre Ehe und ihre Kinder einstehen und andere Menschen inspirieren, es ihnen gleich zu tun. Dein großes Warum. Wie ist es dazu gekommen?
Wow. Also es ist, so eine Vision zu definieren, fühlt sich, also es gibt ja so im DISC-Modell, dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft, bin ich eher so im menschenorientierten Bereich und bin einer, der sehr schnell begeistern kann, aber auch sehr schnell seine Motivation verliert, wenn Dinge deutlich länger brauchen, als man denkt. Und für mich war das, ich habe damals ich war 17 oder 18, habe ich zu meinem Geburtstag von Stephen Covey die 7 Wege zur Effektivität bekommen und habe ich zum ersten Mal verstanden, was es bedeutet, so eine Vision zu haben. Also mittlerweile reden wir davon, 22, 23 Jahre ist es her. Und ich habe immer diesen Wunsch gehabt, eine Vision zu definieren, aber es war unfassbar schwierig. Also ich habe Jahre über Jahre gebraucht. Ich habe das Gefühl, mit Anfang 30, 33, 34, 35, sowas habe ich dann in meine Vision gefunden und bin aber immer noch dabei, die immer wieder nachzujustieren. Weil ich gemerkt habe, was mich total inspiriert, ist dieses Thema Prägen, Menschen zu prägen, auch geprägt worden zu sein. Ich habe früher in meinen jungen Jahren, war es jetzt nicht so super einfach, also bisschen eine Geschichte gehabt mit meinem Vater und ja, hier und da so ein paar Herausforderungen. Und ich habe einfach gemerkt, ich wäre nicht hier, wo ich heute bin, wenn ich nicht Leute gehabt hätte, die mich geprägt hätten. Ob das jetzt irgendwie Fußballtrainer waren oder Pfadfinderleiter oder in der Church. Und diese Leute haben mich geprägt zu der Person. Ich bin zu der Person geworden, weil es die Summe von denen waren, die sie auch in mich investiert haben. Und dadurch, dass die sich in mich investiert haben, wurde ich anders geprägt und prägt meine Kinder anders. Und deswegen ist es eigentlich eine generationsübergreifende Prägung. Und das ist etwas, was mich begeistert, wenn man es schafft, Menschen so weit positiv zu inspirieren, dass sie ihr Leben anders leben, besser leben, als sie es vorher vielleicht gemacht hätten, wenn sie so weitergemacht hätten wie bisher. Und deswegen mag ich dieses Wort Generation prägen. Ich liebe das Wort unaufhaltsam, weil es etwas ist, was natürlich ein unfassbar hohes Ideal ist, was man eigentlich nie erreicht. Aber wir haben mit Seppo zusammen haben wir so eine 7-Tage-Unaufhaltsam-Challenge. Und da ist es so, dass wir den Leuten sagen, hey, man kann unaufhaltsam leben, aber das beginnt mit einer Entscheidung. Und die Entscheidung bedeutet, ich würde jetzt gerne Schokolade essen, aber ich habe jetzt die Freiheit zu sagen nein. Und deswegen wollen wir das manchmal so greifbar machen. Es ist nicht so dieses, es ist unerreichbar, sondern du kannst mit einer Entscheidung näher kommen. Und das ist dieses Wort unaufhaltsam, was es prägt. Und selber bin ich selber Unternehmer und ich liebe das Unternehmertum. Mir fällt es manchmal schwer zu sagen mit allen Höhen und Tiefen, weil die Tiefen manchmal echt ganz schön herausfordernd sind. Aber ja, es ist einfach schön, Menschen zu sehen. Für mich sind Unternehmer Menschen, die Hunger haben, mehr aus dem Leben rauszuholen, die einfach sagen, hey, ich bin bereit, Gottes Gaben und Talente voll einzusetzen, koste es, was es wolle. Und das muss man wirklich sagen, als Unternehmer geht man da mit allem all in. Ja, man hat die Familie mit drin, man hat die Ehe, die manchmal auch drunter leidet. Man hat die Finanzen, die manchmal durch die Decke gehen können und manchmal komplett crashen. Und das gehört alles dazu. Und diese Kombination aus dieser Vision ist all das, was ich bin und all das, was ich mir vor allem auch wünsche. Yes.
Wenn du jemand anderen anleiten würdest, weiß ich nicht, deinen 3-5-Punkte-Plan, wie du eine eigene kraftvolle, unaufhaltsame Lebensvision erstellst, was wäre da deine Empfehlung?
Also Schritt Nummer 1 ist, nicht an die Vision zu gehen. Das machen wahrscheinlich jetzt viele im ersten Schritt. Ich sage immer, du musst eigentlich gucken, dass dein Energielevel höher ist. Also egal, wo dein Energielevel ist, in der Regel ist da Luft nach oben. Weil das Energielevel, also die Kraft, die mentale und körperliche Kraft, die ich habe, die drückt aus, was ich überhaupt in meinem Kopf mir vorstellen kann. Und deswegen ist das meistens der erste Schritt. Also wenn ich mit Leuten arbeite, sage ich immer, pass mal auf, der erste Schritt ist jetzt, ich schicke dir mal hier so ein Workout, das knallst du mal durch, dann sind die erstmal nach 3 Tagen total überfordert. Sag ich, das ist okay, jetzt kennst du mal dein Level, wo wir hin müssen. Aber diese mentale und körperliche Power aufzubauen, das geht am einfachsten mit Sport, ist eine der besten Möglichkeiten, um auch seine Vision auf ein ganz anderes Level zu heben. Weil wenn du, sag mal, eine 6 von 10 an Energielevel hast und machst dann deine Vision oder eine 9 von 10, in der Regel ist die 9 von 10, da springt eine viel größere Vision raus. Und deswegen ist das meistens der erste Schritt. Der zweite Schritt ist...
Mal kurz nachgefragt, wie lange braucht es denn, um von 6 auf 9 zu kommen, so plus minus? Oder reden wir darüber erstmal ein Jahr lang in Energielevel investieren?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, die meisten Leute, ich meine, von 9 und 10 zu kommen, ist natürlich schon relativ hoch, aber ich meinte
von 6 auf 9, ne? Wenn du so den Durchschnittsunternehmer hast.
Kommt drauf an. Also ich würde sagen, grundsätzlich kriegen man die Leute schon innerhalb von 6 bis 8 bis 10 Wochen schon echt auf ein gutes Niveau, weil einfach das Workout auch echt reinknallt und die Leute dann auch schnelle Erfolge erzielen in ihrer mentalen Power. Zu sagen, hey, ich krieg plötzlich mehr hin, ich bin plötzlich glücklicher, meine Ehe, die flutscht plötzlich, wo ich eigentlich gedacht hätte, ich hätte keine Kapazitäten mehr. Das ist so Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist dann den Leuten zuhören und immer wieder mal hören, was sind die Themen. Und es ist gar nicht so einfach und manchmal dauert es auch ein paar Wochen. zu sagen, okay, was ist denn die Challenge, was fordert dich heraus, was liebst du, was feierst du. Manchmal sind es Vorwände, die rausgebracht werden und da muss man so auf die Nuggets achten. Und dann ist der dritte Schritt meistens zu sagen, pass mal auf, du machst jetzt eine Auszeit, 4, 5, 6 Wochen, nachdem er angefangen hat. Und in dieser Auszeit werden einfach grundlegende Fragen gestellt. Und da kommen manchmal echt wilde Sachen raus. Ich hatte einen, ja, also Beispielfragen, ich kann ihn mal, wenn er mal Beispielfragen, sind so Themen wie, ja, was ist das, was mich begeistert, was ist das, was mich, also es sind so klassische Themen, das ist eigentlich gar nicht so besonders, die Fragen, sondern das Spannendere ist diese Entwicklung, weil die Leute kommen dann raus, haben sich erstmal eine Zeit an Fragen gestellt, das sind viele Fragen, ich merke gerade, ich bin gerade auf Fastenmodus, deswegen bin ich, mein Denkmodus ist manchmal ziemlich runtergefahren, da kann ich manchmal nicht so viele Fragen beantworten, deswegen bitte nicht wundern, dass ich die Frage dann manchmal nur eingeschränkt beantworten kann. Aber was ich sagen will, ist, wenn die Leute rauskommen, haben die meistens dann, manchmal sind die überfordert mit den ganzen Themen, die sie auf dem Schirm haben, und manchmal fokussierter. Beides kann passieren. Und ich hatte einen Kunden, der hat zum Beispiel gesagt, hey, meine Herausforderung ist gerade, ich möchte verschiedene Sachen, ich möchte im Immobilienbereich, möchte ich Gas geben, ich möchte Fitnesstrainer werden, ich möchte DJ werden. Dann habe ich gesagt, ey, hört sich super an. Und dann haben wir ganz klassisch gesagt, was ist denn jetzt der nächste Step? Stell dir mal vor, wir ziehen einen runter, einen einfach streichen. Und dann hat die Person gesagt, hey, okay, Fitnesstrainer ist ganz nett, aber nee, wäre nicht mein Ding. Bumm, dann haben wir das eine rausgenommen, das nächste rausgenommen und dann am Ende kam raus, okay, er möchte im Immobilienbereich Gas geben, das ist das, was er eigentlich schon die ganze Zeit liebt und wo er auch Erfahrung hat. Und dann haben wir eine Vision draufgebaut auf das, was auch in der Auszeit kam. Die ganzen Punkte angesprochen, was würdest du denn feiern, was wäre am Ende denn die Zeit, wo du sagen würdest, wenn das passiert wäre, wäre ich happy. Wir haben so ein Mehrgenerationen-Thema aufgebaut, er wäre mega happy, wenn er sowas aufbauen könnte mit jungen und alten Leuten, die einfach da gemeinsam Zeit verbringen. Und das Spannende war, der hat im Folgejahr, der war komplett lost, also wirklich, der hat in dieser Zeit, hat die Freundin noch Schluss gemacht, also kurz vorher, er hatte überhaupt keinen Bock mehr auf diesen Job, er war einfach so, Energielevel würde ich jetzt sagen, eine 2. Und im Folgejahr hat er 21 Immobilien gedreht, also mit seinem Geschäftspartner, 21 Immobilien gekauft, hübsch gemacht und verkauft. Ein unglaublicher Erfolg in der kurzen Zeit. Aber das Hauptthema war eigentlich, dass er plötzlich Klarheit hatte und wusste, warum er all das macht. Also nicht nur dieses, pass mal auf, Immobilien ist die richtige Antwort, könnte man ja auch sagen, wir kürzen das Ganze ab, du machst Immobilien. Aber er musste diesen ganzen Weg gehen, um überhaupt zu verstehen, was sein Warum dahinter ist. Und das ist diese, wir haben dann, ich glaube, 8 oder 10 Wochen zusammengearbeitet. Das war alles notwendig, dass am Ende was rauskommt, was er von A bis Z versteht. Und das sind manchmal Steps, die brauchen länger, aber die sind nachhaltiger, als in einem Gespräch alles rauszunudeln und zu sagen, pass auf, das ist die Antwort. Also das ist so in Kurzform die Steps, die ich mit den Leuten gehe. Am Ende kommt die Entscheidung und darauf wird die Vision gebaut. Yes.
Du bist Unternehmer, mehrfacher Unternehmer, du liebst Unternehmer, das kam jetzt schon raus. Und wenn man dich auf Social Media mitkriegt, dann kommunizierst du auch ganz, ganz klar über deinen Glauben. Das scheint jetzt sehr integriert, das wäre so unser Begriff dafür, bei dir stattzufinden. War das schon immer so? Wie sind diese beiden Stränge bei dir im Leben zusammengekommen?
Gute Frage. Also es war nicht immer so. Ich hatte eine Zeit wann war das? Da war ich von 15 bis 23, da war ich ziemlich auf der Suche. Ich bin immer, glaube ich, aufgewachsen und habe dann am Ende, ja, mit 15 so gesagt, okay, ich weiß nicht, Gott ist mir zu langsam, ich mache mein eigenes Ding und bin dann mit 23 frontal gegen Baum gefahren, aus Dummheit, aus Naivität, aus innerer Leere heraus. Und dann habe ich ein ganz, ganz klares Ja zu Gott gesagt, bin nach Hause gegangen, auf die Knie, Auto war kaputt. Ich habe die letzten 500 Euro für ADAC und Feuerwehr ausgegeben. Und dann habe ich gesagt, so Herr, hier bin ich, mach du mein Leben, ich habe keine Ahnung. Und dann war das so ein Prozess, der viel verändert hat im Hintergrund. Aber viele Leute haben das jetzt online gar nicht so mitgekriegt. Ich habe mal ein Video gemacht, da war ich bei einem Freund, der hatte so eine Kutte, oder ich weiß nicht, wie das heißt, wenn man so einen kompletten Anzug wie so ein Scheich anhat. Und dann dachte ich mir, oh, das ist doch ein cooles Bild, mach das mal. Und da habe ich als Titel, glaube ich, geschrieben, ist Flavio Moslem. Und habe dann aber da ganz klar auch gepreacht. Das war, ich glaube, 2012, sowas in dem Rahmen. Und habe dann aber jetzt da nicht mehr groß ein Thema drum gemacht. Und dann habe ich aber 2015 schon gemerkt, okay, die Reise geht woanders hin. habe dann erst so 2020 eine radikale Entscheidung getroffen, geschäftlich gesehen radikaler. Und dann habe ich jetzt so im letzten Dreivierteljahr gemerkt, hey, ich möchte irgendwie all das, was ich bin, möchte ich nach draußen hauen, also nichts mehr zurückhalten. Weil oftmals war so, okay, ich kann jetzt nicht irgendwie, wenn ich im Fitnessbereich bin, jeden Tag über den Herrn reden. Ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt in dem Bereich bin, im Fitnessbereich über die Familie reden, weil das interessiert die Leute ja gar nicht. Also man war da irgendwie so gefangen in so einem gewissen Muster. Und als ich gesagt habe, nee, mir ist es alles egal, ich will alles neu aufbauen, auf was ich wirklich Bock habe, kam halt raus, okay, Familie, Ehe, Finanzen und vor allem auch Gott an erster Stelle. Und ja, für mich war das dann so, ich weiß auch nicht, also du kennst ja den, ich glaube, steht es in Sprüche, für was das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich glaube. Und das war für mich so, das ist die Morgenroutine. Viele Leute denken ja, ich mach irgendwas und dann ändert sich sowas relativ schnell. Diesen Prozess habe ich jetzt schon seit zig Jahren, wo ich früh einfach aufstehe, zumindest werktags. Und irgendwann merkst du, das Herz ist voll und es ist ganz normal, dass du über den Herrn redest. So, du stellst ja nicht mal die Frage, was denkt denn jetzt der andere, sondern ich rede manchmal ganz normal mit den Leuten und was sie denken, ist mir egal. Weil wenn du seit Jahren dich damit beschäftigst und voll bist, dann ist es dir irgendwann egal. Und das war so mein Punkt, wo ich gesagt habe, das sind meine Kernbereiche, darüber rede ich jetzt. Und klar habe ich Leute und auch größere Follower, Influencer, die sagen, Idiot oder bist doof oder Quatsch oder wie auch immer. Aber das ist mir irgendwann egal geworden, weil wenn das meine Identität ist, und die Identität kann es aber nur sein, wenn ich damit auch voll bin. Und das bedeutet, ich muss Zeit investieren, ich muss Bock auf haben, Bibel zu lesen, mich mit Menschen zu unterhalten über den Glauben und auch mit Christen austauschen. Und dann ist das für mich irgendwann eine ganz natürliche Entwicklung. Die natürliche Entwicklung hat halt jetzt auch lange gebraucht. Ja, wir reden jetzt nicht von heute auf morgen, sondern auch über viele Jahre. Aber dann bin ich an einem Punkt und ich muss sagen, es tut gut, weil ich nichts mehr zurückhalte und weil das eigentlich das ist, was ich bin, 100%. Unaufhaltsam, yes.
Du bist ja gerade so schnell drüber gegangen, dieser Schritt von, ich habe ein Business, es läuft, und dann aber zu sagen, nee, jetzt wahrscheinlich in deinen späten 30ern zu sagen, ich will das mich nochmal neu erfinden, ich will eine größere, ja, vielleicht auch Radikalität damit reinbringen. Was war da der Auslöser dafür? Hat er einfach eine kleine Stimme gesprochen? War es sogar vielleicht unternehmerischer Misserfolg? Was war da so der Trigger?
Also ich habe ja schon 2015 gemerkt, dass ich irgendwie keinen Bock mehr auf Fitness habe. Das lief, aber ich glaube, die Leute merken irgendwann auch, wenn man keine Lust mehr hat, dass man irgendwas durchprügelt. Und dann habe ich 2015 und 2016 so Männerseminare gemacht. Die liefen auch, aber durch eine Fehlentscheidung, da war dann ein bekannter Speaker heutzutage, hat bei mir gesprochen und der hat halt irgendwie, ja, der hat dann gesagt, ob er seine Tickets da pitchen kann. Ich wollte eigentlich so ein Folgeseminar machen mit den Leuten und dann hat der für 50 € da sein Ticket rausgehauen und ich glaube 70% der Männer haben dann sein Ticket gebucht und ich stand dann da und denke mir, ich habe jetzt ein 3-Tage-Seminar vorbereitet und keiner will das mehr. Ich bin anscheinend doof, habe keine Ahnung von dem Thema, ich höre auf, ciao. War eine dumme Entscheidung, aber am Ende des Tages war es, wie es war. Und dann war ich aber jahrelang, habe ich gemerkt, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich will nicht mehr in den Fitnessbereich. Und dann kam Corona. Wir haben 2017 oder 2018 haben wir Coach Carter rausgebracht. Das war so deine eigene App fürs Fitnessstudio. Die war auch sehr cool, aber das war halt irgendwie so, okay, das ist halt der nächste Schritt, aber nicht mein volles Herz. Und dann kam ja Corona und Fitnessstudio war passé, Kunden haben alle gekündigt und dann stehst du plötzlich da, was sollst du machen? War aber auch gut, weil ich jetzt nicht mehr so rumeiern konnte bis zum geht nicht mehr, sondern ich musste halt dann auch radikale Entscheidungen treffen. Und habe mich dann versucht, die letzten von 2020 bis Anfang, Mitte 23, mich so ein bisschen neu zu erfinden. Und dann irgendwann haben wir gesagt, komm, jetzt müssen wir alles mal reinhauen, wir machen jetzt keine. Ich habe gemerkt, das ist einfach, dass du einmalig bist, wenn du wirklich alles reinhaust. Und es war eigentlich so dieses Thema zu sagen, ich gehe all in mit dem, was ich kann, mit der vollen Bandbreite. Und natürlich habe ich jetzt noch eine andere Firma, die macht noch Fitnessbekleidung und die verkaufen wir auch sehr erfolgreich. Aber zu sagen, meinen Fokus will ich eigentlich darauf legen, Unternehmern zu helfen, weiter zu wachsen und diese Balance hinzukriegen, die ja bei jedem eine Herausforderung ist.
Mit Familie und Glauben.
Genau, mit Familie, Glauben, Erfolg. Unternehmertum, yes, genau.
Gehört. Wenn du heute nochmal 20 wärst, also nicht damals Dinge anders machen, sondern auch die aktuelle Landschaft, sagen wir im Social-Media-Bereich, da bist du ja auch zu Hause. Wie würdest du heute als 20-Jähriger starten?
Wenn ich jetzt sagen würde, ich fange mal mit Business an?
Ich fange noch mit Business an, ich will Unternehmer werden, ich habe da einen Drive in mir.
Also ich würde wahrscheinlich das ähnlich machen wie jetzt, einfach zu sagen, erstmal natürlich mit Leuten zu unterhalten, die auch mal ein bisschen Ahnung haben vom Markt und nochmal sagen, hey, passt das auf, macht das jetzt gerade Sinn, ist da überhaupt auch eine Zielgruppe da? Also das muss man natürlich ganz klar sagen, wenn da niemand da ist und du machst jetzt irgendwas komplett Wildes und da gibt es jetzt irgendwie nur 100 Leute oder 1000 Leute oder sagen wir 500 Leute vielleicht in ganz Deutschland, dann würde ich sagen, okay, da brauchst du gar kein Social Media, mach das doch einfach. Ruf die Leute an, hier ist eine Liste, quatsch mit denen und finde heraus, was denn ihre Probleme sind und mach das. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt. Wenn man natürlich sagt, hey, das ist meine Passion, das ist die Summe all dessen und da ist auch ein gewisser Markt da, dann ist Social Media auf jeden Fall gut. Aber das Thema Positionierung ist super wichtig und es hat eigentlich, Positionierung hört sich sehr weit weg an, aber mittlerweile würde ich das definieren als Einzigartigkeit. So, was ist die Einzigartigkeit, die du hast? Und die du definieren kannst. Das haben wir auch bei verschiedenen Kunden. Ich hatte jetzt einen, der habe ich gerade vorher telefoniert, der ist Fußballtrainer und hat irgendwie gemerkt, okay, da muss doch mehr gehen und ich kriege nicht so viele Aufträge. Und auch da haben wir geguckt, was ist seine Einzigartigkeit und haben eine Einzigartigkeit herausgearbeitet, die es jetzt deutschlandweit gar nicht gibt und wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, krass, dass es sowas in Deutschland nicht gibt, ist ja eigentlich offensichtlich. Aber am Ende des Tages zu sagen, pass mal auf, was ist denn das, was nur du kannst und wo andere Leute aber brauchen? Ja, klassisches Beispiel, warte mal, lass mich mal überlegen. Wenn ich jetzt ein Problem habe mir fällt gerade nichts ganz Spezifisches ein, außer ich verrate jetzt so ein bisschen die Positionierung meiner Kunden. Also das Problem ist, die Leute, oftmals bei Unternehmern ist das Problem häufig, dass die das Problem der Kunden zwar kennen, aber aus ihrem Fachjargon her. Und wenn du dann versuchst, diesen Fachjargon, dich darauf zu optimieren, dann wirst du aber oftmals die Kunden nicht kriegen, weil viele Kunden manchmal gar nicht den Fachjargon definieren können. Weißt du, wie ich meine? Und dann optimieren sie sich auf diesen einen Fachjargon, wo die ganze Konkurrenz drauf hüpft, aber sagen nicht, pass mal auf, eigentlich sucht der Kunde ja was er mit seinen eigenen Worten beschreibt. Und manchmal und oft ist es so, dass auf diesem Bereich viel weniger Konkurrenz ist.
Also trotzdem Beispiel, um das für den einen oder anderen noch greifbarer zu machen.
Okay, ich mach mal ein fiktives Beispiel, weil ich jetzt nicht die Positionierung der Kunden aktuell zumindest nicht verraten will. Stell dir vor, wir nehmen jetzt mal das Thema Fußballer oder Fußballtrainer, bist ein Fußballtrainer und die meisten Fußballtrainer, die sagen, okay, komm zu mir und wir verbessern jetzt, wie du Fußball spielst. Ja, als klassisches Beispiel. Aber wenn du jetzt in einer Stadt bist wie Berlin oder in Hamburg oder Stuttgart oder sonst wo, größere Städte, dann hast du natürlich das Problem, dass ganz viele Leute das Gleiche anbieten und sagen, pass mal auf, du möchtest besser Fußball spielen. Und dann, wenn ich jetzt einen Trainer suche in dem Bereich und sage, pass mal auf, ich suche jetzt mal, gib jetzt mal Trainer München ein, Fußballtrainer München, dann habe ich jetzt 10 Varianten. Wie finde ich jetzt den besten raus? Und jetzt stell dir mal vor, du wärst jetzt beispielsweise Torwarttrainer oder Verteidiger, wärst selber Verteidiger gewesen, hast viele Trainer, die Verteidiger, viele Spieler, Klienten, die Verteidiger sind, dann macht es doch eigentlich Sinn zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt kein normaler Trainer, ich bin jetzt der Trainer nur für Verteidiger. Und jetzt werden vielleicht ganz viele sagen, okay, ich habe kein Interesse, weil ich bin kein Verteidiger, aber die Verteidiger sind, die werden nicht überlegen, nehme ich jetzt Trainer A, B, C oder D, sondern ich nehme nur den Trainer, der auch Verteidiger coacht. Und das ist so ein super simples Beispiel, wo man den Leuten sagen kann, pass mal auf, wir gehen jetzt nicht mehr von der großen Brand, von der großen Konkurrenz, wo jeder sagt, ich bin Trainer, gehen wir jetzt auf einen ganz spezifischen Bereich rein, der aber niemand, den fast keiner da draußen bedient. Und das ist in vielen Bereichen eigentlich gang und gäbe, dass die Leute anfangen zu gucken, was machen alle anderen, ich möchte das Gleiche anbieten, statt zu sagen, ich mache meine Einzigartigkeit, was ich kann. Ich war die letzten 20 Jahre Verteidiger, ich weiß genau, was man machen muss. Und das biete ich an. Und wenn man es verstanden hat, ist es eigentlich total simpel. Aber selber kommt man oft nicht auf diese Themen. Deswegen ist es wichtig im Social-Media-Bereich, nicht zu sagen, ich versuche jetzt eine riesige Marke aufzubauen, sondern in der Nische, aus der Nische heraus zu wachsen. Klassisches Beispiel, Jeremy Fragrance, kennst du vielleicht, der die Nische Parfums hat, ja, wo man vorher gedacht hat, gibt es überhaupt genug Markt? Und das ist in vielen Bereichen. Oder Jean-Pierre Krämer mit Tuning-Autos oder wie heißt der andere mit den Luxusuhren? Ach, fällt mir gar nicht ein. Auf jeden Fall sind es eigentlich Nischen. Jetzt sieht man plötzlich, die sind riesig geworden, aber damals war das nicht ersichtlich. Und in den Nischen ist trotzdem genug Platz zu wachsen. Und selbst in diesen Nischen gibt es genug Unternischen. Aber da muss man einfach Mut haben. Und ich glaube, den Mut zu haben, eine Nische anzugehen und da wirklich gut zu werden, das wäre mein Step, den ich als 20-Jähriger machen würde. Und dann zu gucken, dass ich da wirklich Schlagkraft draufkriege, mich, ja, Interview, Podcast zu starten, in dem Thema Leute zu interviewen in dem Bereich und damit eine Marke aufzubauen. Das wären meine Steps. Und natürlich, ja, regelmäßig spezifischen Social-Media-Content zu machen über das Thema in allen Bereichen.
Du bist ja marketingtechnisch auch sehr versiert, gut aufgestellt. Frage, die wir immer wieder auch haben, ist, im Unternehmensaufbau geht es darum, das zu machen, was funktioniert. Ich sag mal, die Makalas, die Kräuters und Co. dieser Welt und wie die dann einfach das machen, was funktioniert, starke Verknappung, ob da immer alles ganz aufrichtig kommuniziert wird, ein großes Fragezeichen hinten dran. Und wie würde Marketing funktionieren, das Marketing aussehen, was wirklich, christlich-ethisch einwandfrei ist? Kann das so funktionieren? Muss ich Kompromisse machen? Wie siehst du das Marketing-Thema?
Ja, im besten Fall sollte man keine Kompromisse machen. Es ist natürlich immer ein Kampf und ich war bei vielen so Masterminds, wo sozusagen die Besten Deutschlands waren und habe dann irgendwann auch gesagt, ich gehe da raus, weil es für mich irgendwie nicht mehr vertretbar war, zu sagen, man bietet was an und versucht immer so diesen, diese Halbwahrheit zu verkaufen. Natürlich verkauft sich die besser, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wann war das? Vielleicht auch so 2015, 2016 war ich auf diesen Masterminds. Und von diesen ganzen tollen Gurus, die da wirklich große Nummern waren, sieht man die gar nicht mehr so viele, weil die natürlich dann auch ihren Namen verbrennen. Ne? Die Branche geht dann kaputt und je mehr Geschichten erzählt werden, desto eher machst du deinen Namen kaputt. Und wenn er mal kaputt ist, hast du keine Chance mehr. Das heißt, deswegen, ich habe so einen Hashtag, der heißt langfristig am effektivsten und der ehrliche Weg, weil ich einfach glaube, natürlich ist man kurzfristig weniger erfolgreich, wenn man diese Marketing-Kompromisse nicht macht. Aber ich glaube, langfristig gesehen ist das der beste Weg, ehrlich zu sein und da keine Kompromisse einzugehen. Auch wenn man jetzt nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre ein Stadion mit 10.000, 15.000 Leuten füllt. Aber ich glaube, es macht am Ende des Tages den großen Unterschied. Man wird einen guten Ruf aufbauen und die Leute werden dann dankbar sein, dass sie bei einem kaufen. Weil sie einfach wissen, die Person ist ehrlich und die verspricht jetzt nicht so Sachen wie bei den anderen, aber es macht am Ende des Tages einen Unterschied, bin ich mir ganz sicher.
Ja. Und trotzdem auch mutig zu kommunizieren, was ich habe.
Genau.
Weil das erleben wir auch immer wieder, dass der ein oder andere dann doch zu zurückhaltend ist. Ich nenne es mal falsche fromme Demut. Ja. So, herschenk du mir doch die Kunden, ich warte mal ab. Und da vielleicht so ein bisschen der unternehmerische Drive dann auch fehlt oder die Kaltschnäuzigkeit manchmal, wirklich auch aktiv zu werden und das Netz dann einzuholen. Was würdest du 100%. Denen vielleicht mit auf den Weg geben?
Also man muss manchmal auch ins kalte Wasser springen. Ich habe jetzt vor 4 Jahren habe ich sozusagen gelernt, wie man auch verkauft. Also zumal auf einem anderen Niveau. Früher habe ich immer online verkauft, jetzt auch am Telefon. Und ja, man muss da manchmal ins kalte Wasser springen. Ich kenne die gegenteilige Situation. Meine Mutter ist akademische Malerin, ist schon seit 40 Jahren und macht da auch tolle Bilder. Aber sie verkauft sie zum Beispiel immer unter dem Wert. Und wenn die Person sagt, oh, das Bild gefällt mir, dann sagt sie gleich, ja, ich kann Ihnen da auch einen guten Preis machen, kriegen Sie 20-30% weniger. Statt zu sagen, hey, das ist meine Geschichte hinter dem Bild und das ist der Preis, aber auch mal anzuheben, zu sagen, schau mal hin, das ist meine Erfahrung. Also man muss da durch. Und jemand, der nicht den Mut hat, auch hohe Preise abzurufen, beziehungsweise auch Mut zu haben, verkaufen zu lernen, weil es hat ja auch damit zu tun, ich werde auch abgewiesen. Ja, vor allem Harmoniemensch wie bei mir ist es natürlich doof, wenn einer sagt, hey, ich habe keinen Bock auf dich oder ich will es nicht machen, du bist mir zu teuer. Ist blöd, aber du kommst nicht drum rum. Die Alternative ist, dass du günstig bist, die Leute aber auch dein Angebot nie in dem Ausmaß nutzen. Ich habe damals, wir haben echt mal so einen Test gemacht und dachten, damit kriegen wir viele Kunden rein. Wir hatten Coach Carter oder die Muskelakademie war das, haben wir angeboten für 1 Euro. Das heißt, du musst dir vorstellen, die Leute kriegen einen Trainingsplan und einen Ernährungsplan und mein Mitarbeiter, der war deutscher Meister im Natural Bodybuilding, können die so oft schreiben, wie sie wollen. Für 1 Euro. Die ersten, ich glaube, 14 oder 30 Tage, ich weiß nicht mehr genau, wie lang. Und die Leute haben sich irgendwann beschwert und haben gesagt, wie kann denn das sein, dass der nicht innerhalb von 5 Minuten antwortet? Ich will mein Geld zurück, so auf die Art. Und ich war richtig unverschämt. Und ich habe gemerkt, was das für ein riesiger Unterschied ist. Jetzt zahlen die Leute im 1:1 zum Beispiel oder auch in der Gruppe deutlich, deutlich mehr. Und die sind total dankbar, dass ich, dann antworte ich ja manchmal vielleicht erst nach 12 Stunden oder später, aber die sind dankbar, dass ich überhaupt antworte, im Vergleich zu Leuten, die ganz wenig bezahlen und sagen, ja, warum antwortest du nicht sofort? Und man kriegt ein anderes Publikum, wenn man auch mutig bereit ist, ja, einen höheren Preis abzurufen. Natürlich sagen dann mehr Leute nein, aber wenn du die Leute hast, die ja sagen, dann erzielen die wirklich auch Ergebnisse. Weil der Punkt ist ja, einerseits zu sagen, pass mal auf, ich habe hier einen Kunden, aber der zweite und viel wichtigere Punkt ist ja, dass die Kunden Ergebnisse erzielen und es weitererzählen, die eine gute Rezession da lassen. Und wenn das nicht geschieht, weil die Leute so wenig bezahlen, dass sie nicht umsetzen, hast du am Ende des Tages einfach ein Problem. Und deswegen bin ich der Überzeugung zu sagen, lernen, verkaufen, auch als Christ, vor allem als Christ, und sei mutig, auch höhere Preise durchzusetzen.
Ja. Hast du da eine Ressource, weiß nicht, eine Adresse, ein Buch, wo du sagst, das kann man schon mitnehmen?
Boah, im Verkauf habe ich mir vieles selber beigebracht, habe auch viele Fortbildungen besucht von Verkauf am Telefon, aber ich war im Großen und Ganzen mit den Leuten da nicht zufrieden. Die haben zu pitchy verkauft und das hat mir nicht so gefallen. Also ich habe jetzt gerade, ich muss mal überlegen, nee, mir fällt gerade konkret nichts ein. Man muss sagen, es gibt viele, viele gute Videos auch auf YouTube, einfach mal zu sagen, High-Ticket-Closing oder sowas, was muss man machen, Einwände behandeln, wie gehe ich da vor? Einwandbehandlung ist zum Beispiel auch ein super wichtiges Thema. Ja, der Einwand, was ist der Vorwand, der Einwand und diese Themen einfach mal zu verstehen. Also ich glaube, jeder Unternehmer muss das verstehen, weil wenn er das nicht versteht, lässt er einfach unfassbar viel Geld da. Und heutzutage, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich nochmal betonen will, die Leute als Unternehmer, ist es ja so, dass man auch gute, hohe Aufträge reinkriegt. Aber am Ende des Tages musst du wirklich schauen, was bleibt Netto-Marge wirklich hängen. Und das unterschätzen viele, weil Geld reinkommt, rauskommt, Finanzamt bucht dann teilweise 2 Jahre später erst ab wegen Abschluss und so weiter. Und dann haben die Leute arbeiten und geben Gas und haben kaum noch Zeit mit ihrer Familie. Mitarbeiter verdienen viel, sie verdienen okay. Und am Ende arbeiten die 60 Stunden für eine Marge von 2%. Und das macht dann keinen Spaß mehr. Da sage ich, entweder haust du deine Leute raus, machst alles selber, dann verdienst du auch wieder mehr. Oder du musst mal höhere Preise ansetzen, dann bleibt auch mehr für die ganze Familie hängen. Und das ist super wichtig, die Zahlen zu kennen, Margen mal genauer anzuschauen und Preise auch zu erhöhen. Weil nur zu sagen, ey, mein Auftragsding ist bis Sommer voll, ist zwar ganz nett. Aber wenn du am Ende des Jahres sagst, meine Nettomarge ist bei 2%, ja, dann macht das in der Regel keinen Spaß. Dann musst du die Preise erhöhen. Lieber ein bisschen weniger Aufträge, aber es bleibt mehr hängen.
Ja, war gut. Wir haben bei CGS so das Konzept von Co-Creation beschrieben, wo es darum geht, diese dynamische Zusammenarbeit von Gott und mir. Das heißt, in der Regel beginnt die Reise als Christ ja damit zu erkennen, was Jesus für mich alles getan hat. Dann kommt häufig früher oder später eine Phase von, ich fange an, selber Schritte zu gehen. Manche nennen das dann Heiligung oder Disziplinen oder einfach einen anderen Lebensstil, sich da auch dahinter zu klemmen. Das ist oft eine Phase, die dann früher oder später mal durch so eine Wüstenzeit auch durchgeht, wo ich merke, hey, wo ist denn der Gott am Anfang, wo ist die Leidenschaft, wo sind die Wunder und Heilungen, die es möglicherweise auch am Anfang gab. Und dann, wenn man diese Phase aber durchhält und versteht, was hat Gott mit mir vor und sich darauf committet, das ist häufig so der Punkt, wo ich sage, hey, ich habe hier einen Auftrag von Gott bekommen, der ist zu groß, als dass ich ihn alleine überhaupt erreichen könnte. Ich brauche Gottes Eingreifen und Wirken dazu. Wir nennen es dann, ich gehe all in und Gott stellt sich dann dazu, das zu erleben. Da einfach die Frage an dich, weil diese Phasen klingen da irgendwie bei dir auch durch, die du durchlaufen hast. Wie erlebst du Gott gerade auch in deinem Business? Oder gab es da besondere Erlebnisse, die herausstechen?
Also die Hoch und Tiefs, ich glaube, die kennt jeder Unternehmer, der mal ein bisschen länger am Start ist, egal ob die Startphase oder die Phase mal zwischendrin, wenn entweder jetzt von außen gesehen Entscheidungen politisch getroffen werden oder wirtschaftlich, dass es dann mal richtig runtergeht. Also es gab verschiedene Phasen. Die eine habe ich ja schon beschrieben, das war diese Phase, wo ich versucht habe, alles wirklich selber zu machen. Ich war Christ, aber dachte mir, ich muss diesen schnellen und hektischen Weg gehen, viel Geld zu verdienen, und habe dann alles versucht, mit eigener Kraft und eigener Energie voranzutreiben. Und das Ende vom Lied war ja, dass ich dann am Baum geendet bin. Und dann bin ich wirklich, habe gesagt, so Herr, ich gehe mit dir all in und du musst jetzt machen. Und ich hatte nichts mehr. Also ich hatte weder Geld noch irgendwie, dass ich sagen kann, ich habe da noch einen Trumpf in den Ärmeln. Und ich war einfach nah an Gott und habe gesagt, hey, mach du bitte, mach du, ich habe keine Ahnung. Und das Interessante war, ich habe dann, ich kann den Zeitraum nicht mehr genau sagen, weil das ist echt schon lange her, habe ich gesagt, du musst jetzt zu mir sprechen, ich brauche jetzt irgendwas, weil ich habe zu dem Zeitpunkt an einer Messebaufirma gearbeitet. Um mich herum waren eigentlich nur Alkoholiker, schwere Körperverletzungen und solche Typen. Und ich habe gemerkt, es ist nicht das Umfeld, was du willst. Und dann hat der Herr zu mir gesprochen und gesagt, hey, ich möchte, dass du im Fitnessbereich Einfluss nimmst. Das war so ein ganz leiser Gedanke. Und es war zu dem Zeitpunkt eigentlich eher untypisch, weil ich wusste ja gar nicht, mich kannte ja niemand. Also es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie da schon Reputation hatte. Aber das war ein ganz klares Zeichen, wo der Herr gesagt hat, hey, pass auf, ich möchte, dass du hier die nächsten Schritte mit mir gehst. Und manchmal ist es so offensiv, ja. Manchmal merkt man es wirklich. Manchmal merkt man es auch erst im Nachgang, dass der Herr was vorhat und da bewegen will. Weil natürlich ist es in einigen Situationen so, dass man sagt, ich wünsche mir eine Veränderung. Der Herr spricht und man möchte sie gar nicht annehmen und sagt, naja, da muss der Herr noch deutlicher sprechen. Ich hatte das jetzt auch vor einiger Zeit. Da haben wir ein Projekt gehabt mit einem guten Freund und das ist dann voll in die Hose gegangen, wirtschaftlich gesehen, wegen ja, Umschwung, Krieg und so weiter. Und dann haben wir uns da richtig in die Haare gekriegt und mir ist da auch viel Geld flöten gegangen. Und dann war das für mich so, okay, ich werde da jetzt, er will nicht mehr mit mir reden und so weiter. War richtiger Quatsch, richtige Missgeschichte. Und dann habe ich gesagt, so Herr, was soll ich machen? Und dann war es so, dass ich wirklich über eine sehr häufige Zeit, ich habe auch für ihn gebetet und um Lösung gerungen, und dann in sehr häufiger Zeit habe ich davon geträumt, dass wir voll den guten Kontakt wieder haben, obwohl er ja meine Nummer gelöscht hat und so weiter, ich kann nicht mehr erreichen. Aber ganz komisch, und dann habe ich das echt über längere Zeit geträumt, dachte mir, das ist ganz widersprüchlich zu dem, wie die Realität aussieht. Und dann hatte ich so eine Fastenzeit und dann war die vorbei und ich sage so, Herr, das war so nutzlos, diese Fastenzeit, die war so für die Katze. Hätte ich mir auch sparen können. Und dann hatte ich so einen Eindruck, ja, ich habe doch zu dir geredet. Und dann sage ich, ja, wo hast du zu mir geredet? Und dann, ja, schon mal im Traum habe ich doch immer wieder zu dir geredet. Und ich sage, ja, was hast du denn da gesagt? Ja, ich habe dir hier das Beispiel mit deinem Freund gebracht und habe dir ganz klar gesagt, wie das aussehen kann. Und dann sage ich, ja, was soll ich jetzt machen? Und dann war so ganz klar dieser Punkt, pass auf, ich möchte, dass du diese Sache einfach fallen lässt. Dann dachte ich mir, ja, aber da geht es ja auch um einiges an Geld. Lass mich das machen. Und ich habe da jetzt noch kein Happy End, ja, aber es war für mich ein ganz klares Reden, dass diese Sache einfach jetzt beendet wird. Und entweder wird gar nichts mehr draus oder es wird was draus. Ich habe das Ding jetzt abgegeben und bete immer noch für ihn, dass wir da eine gute Lösung finden oder wie auch immer. Aber ich habe gesagt, so Herr, ich lang das Thema nicht mehr an. Ich schreibe ihm nicht mehr, ich werde gar nichts mehr machen und ich glaube einfach, dass der Herr ja den Rest irgendwie machen wird. Ja. Ob es da nochmal eine Happy-End-Geschichte gibt oder nicht oder anderweitig Segen oder weiß ich nicht, aber ich glaube einfach, dass das nicht immer einfach ist, auf Gottes Wort zu hören. Ich lese gerne die Sprüche und habe festgestellt, ich habe den Herrn mal gesagt, ich verstehe das nicht. Du sagst, da steckt so viel Weisheit in Sprüchen, ich lese sie seit Jahren. Nach 30 Tagen geht es wieder von vorne los und ich kenne die schon alle auswendig. Und das Interessante war, als ich das gesprochen habe, habe ich plötzlich Erkenntnis bekommen, die so simpel und doof sind, dass ich mir gedacht habe, krass, warum habe ich die nie gesehen? Und die standen in Sprüche, im ersten Kapitel der Sprüche, Sprüche 1, eigentlich so ein bisschen versetzt in unterschiedlicher Reihenfolge. Aber das erste ist, hab Furcht vor Gott. Das ist der erste Punkt, weil wenn du Furcht vor Gott hast, kommt die Erkenntnis. Steht mehrmals in den Sprüchen und liest auch in Mose und so weiter. Also der erste Punkt ist, ich muss Furcht vor Gott haben. Der zweite Punkt ist, ich muss offen sein zu hören, was Gott sagt. Haben wir oft gar nicht. Ja? Wir lesen die Bibel, lesen 2, 3 Kapitel, machen zu, sagen, okay, das war's, warum sprichst du nicht? Aber ihn überhaupt mal den Raum offen zu lassen, zu sagen, was sagst du mir gerade überhaupt? Was willst du mir mit diesen Versen sagen? Oder hast du irgendwas, wo du hin willst mit mir die nächste Zeit? Und der dritte Punkt, und er hört sich auch so simpel an, wenn der Herr spricht, dann tu das, was er sagt. Und das wollen wir oft nicht, weil es halt nicht mit dem Plan übereinstimmt, den wir auf unserem, den wir uns überlegt haben. Ja, wir sagen vielleicht, hey, ich möchte mit der Company Gas geben, oder ich hatte es mit einem Geschäft jetzt im Jahr 2022. Das hat sich alles so krass gefügt. Das war echt unfassbar. Wir haben im August hatte ich die Idee. Im September habe ich das jedem erzählt und dann plötzlich habe ich einen Partner getroffen. Das war unfassbar. Mein Bruder war noch mit dabei und ich hatte so den Eindruck, so, frag doch mal den Herrn, was er dazu sagt. Und ich dachte mir so, nee, das läuft einfach. Das ist einfach wie geschnitten Brot. Da brauche ich den Herrn gar nicht fragen. Und ist kläglich gescheitert am Ende, weil der Partner echt alles toll erzählt hat. Aber es hat nichts gestimmt am Ende des Tages. Und das fand ich spannend. Dann habe ich auch in Sprüche gelesen, so, ich kriege es nicht mehr ganz genau hin, aber so, sei nicht so naiv und hör auf alles, was andere sagen, sondern prüf das auch. Und für mich war das so naiv einfach, weil ich Gott nicht gefragt habe, ob dieses Geschäft auch funktionieren soll. Für mich war das einfach glasklar. Ich habe alle Zahlen von ihm bekommen und wusste, dass selbst an schlechten Standorten läuft es so gut, da muss es bei mir auch so gut funktionieren, weil ich viel bessere Standorte habe. Und ich habe den Herrn aber nicht um Weisheit gefragt. Und das ist so wichtig, dass wir in allen Bereichen unserem Leben ihnen hingeben, hören und auch umsetzen. Und das ist alles andere als einfach, aber gehört einfach zu einer Beziehung mit Gott dazu. Sonst brauchen wir ihn auch gar nicht mit reinnehmen.
Ja. Wie würdest du da jemanden anleiten oder inspirieren, der sagt, na, sonntags gehe in meine Gemeinde, ich gebe da auch meinen 10. Teil. Manche vielleicht noch eine Sonderkollekte und so weiter, wenn irgendwas gebraucht wird. Und ne, lass mir nichts Größeres zu Schulden kommen. Versuch einfach, sauberes Business zu machen. Sei es jetzt ne, Immobilien, Handwerk, IT, Beratung, was auch immer. Gewinnst du die, sich noch mehr auf Gott einzulassen, tatsächlich auch mehr Kontrolle abzugeben? Weil das ist ja am Ende, worum es geht. Du hast ja gerade beschrieben in dem schönen Beispiel anschaulich, na, liegt vor mir alles, ich kann doch entscheiden, ich kenne mich aus. Und dann so sagen, nee, ich bin bereit, Zeit mit Gott zu priorisieren, in der Zeit andere Dinge nicht zu machen. Ich zahle ja da auch einen Preis dafür. Wie war das bei dir oder wie gewinnst du Menschen dafür und gerade Unternehmer?
Also als erstes muss natürlich dieser grundsätzliche Wunsch auch im Unternehmer drin sein. Ich habe auch Unternehmer, die einfach sagen, immer Vollgas und immer Gas geben und ich mache das so und dann brauchen wir da auch gar nicht weiterreden. Dann ist es so. Also es gibt einfach Leute, die wissen, es passt nicht. Sie haben keine Zeit mit der Familie und das ist auch bescheuert, sie sehen ihre Kinder kaum und dann sage ich, okay, lass uns dann an den Strukturen arbeiten. Nee, aber ich muss erstmal die nächste Zeit diese Ziele erreichen. Dann sage ich, okay, dann können wir das gar nicht vereinen, weil irgendwo musst du ja auch einen Cut machen. Wer war das nochmal? Albert Einstein, der gesagt hat, Idiotie ist immer das Gleiche zu tun und was anderes zu erwarten. Und das ist genau das. Also wir müssen etwas ändern. Wenn der Hunger da ist, dann kann man die Struktur auch einfacher verändern. Und ich fange meistens mit etwas an, was ein bisschen Disziplin kostet, aber meiner Meinung nach notwendig ist, einfach zu sagen, pass mal auf, du nimmst dir früh so einfach die Zeit und liest die Bibel wieder. Und da entsteht ganz viel. Ich habe festgestellt, es entsteht viel Heilung in der Ehe. Es entsteht viel Transformation auch in der Beziehung mit Gott. Es entsteht auch, ich muss gar nicht so hasseln, wie ich mir manchmal denke, weil auch dieses ich muss, ist oft auch ungesund. Und klar, wir wollen alle Geld verdienen, wir wollen auch gutes Geld verdienen und wollen auch gerne spenden. Aber dieses Unnatürliche, es muss mehr und mehr und mehr werden, das ist meistens der erste Schritt, der auch beim Unternehmer mal gebrochen werden muss. Zu sagen, warum denn? Ja, ich muss halt Gas geben, ich muss halt mehr Mitarbeiter, warum denn? Und das ist gar nicht so einfach, weil das immer wieder auch mit der Vergangenheit zu tun hat. Ja, zum Beispiel zu sagen, wir hatten vielleicht nicht viel oder es gibt da den einen Nachbar, der hat mehr wie ich. Und dann kommen plötzlich so ganz alte Glaubenssätze oder Glaubenssätze, die man aktuell die ganze Zeit vor sich herträgt, ohne zu wissen, warum. Oder man hat einfach ein Umfeld auch von Leuten, die immer Gas geben, die vielleicht auch keine Christen sind oder vielleicht auch Christen und die treiben einen auf ungesunde Art und Weise an. Und da, glaube ich, ist es ein wichtiger Punkt zu sagen, hey, lass mal runterschrauben. Versuch mal, zumindest der erste Schritt, mal frühes Bibel zu lesen und Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Und interessanterweise fügt sich da schon ein bisschen was in Bezug auf mehr Zeit mit Gott zu verbringen, die Prioritäten anders zu setzen. Und dann können wir da die einzelnen Schritte gehen, die dann anfallen. Weil es hat immer mit der Beziehung zu Gott zu tun. Bei jedem von uns, glaube ich, wie wir unternehmerisch handeln. Und deswegen ist dieser Schritt auch super wichtig.
Ja, Wie geht's praktisch weiter? Also ich habe es erlebt bei meinem Vater, niedergelassener Arzt. Die oberste Priorität, ich habe noch drei Brüder, wir waren zu viert, aber unser Eindruck war, das Wichtigste im Leben von Papa ist die Praxis. So, und Fußballspiele, ich hatte da eine kurze, erfolglose Karriere und hätte mir einfach gewünscht, Papa ist auch da bei diesen Fußballspielen oder fährt uns mit zum Auswärtsspiel raus und ich musste dann Trainern und Kameraden erklären, dass mein Papa halt keine Zeit hat für Auswärtsspiel, sondern genau, immer arbeiten muss, Karteikarten schreiben. Und das ist eine Story, die ich bei vielen höre, die Glaubenssätze, die einen im Rad gefangen halten. Ich würde gerne, ja, mehr Zeit, aber ich muss. Ne? Ich renne immer den Umsätzen hinterher, Kosten, Bürokratie, alles, was wir da gerade eben auch haben. Und zu viele höre ich, die da einfach aus diesem Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes nicht rauskommen. Jetzt hast du gesagt, da muss erstmal der Wille da sein, tatsächlich das zu stoppen, ein anderes Leben zu führen und dann zu sagen, Schritt eins ist, Beziehung mit Gott zu priorisieren und Wahrheit reinsprechen zu lassen. Wie geht es dann aber auch praktisch weiter? Weil das sind ja ganz häufig diese Argumente, ne, Rechnungen müssen bezahlt werden, ich kann ja nicht anders. Das ist ganz häufig, was ich auch in Coachings erlebe. Wie gehst du dann praktisch rein?
Es kommt immer darauf an, wo die Person ist, aber grundsätzlich ist das Thema Verkauf, Positionierung, auch Dinge abzugeben, super wichtig. Man muss natürlich schauen, in welchem Prozess ist denn die Person gerade, also was ist denn gerade so das Wichtigste. Oftmals kann sein, dass eine Person zu wenig Mitarbeiter hat und in einem gewissen Einstellung gefangen ist, indem sie sagt, hey, ich kann es gar nicht anders machen, das ist schon immer so, es gibt keine Mitarbeiter in meinem Markt, dann kann es der Mitarbeiterposten sein, dass man Dinge abgibt. Es kann sein, dass man das Thema Positionierung einfach nochmal angehen muss, weil man in einem Markt ist, wo man sagt, man kann keine höheren Preise verlangen. Das ist einfach so. Und bei mir ist es auch so. Ich musste mich immer wieder neu erfinden, weil ich gemerkt habe, okay, der Markt ist gerade schwierig. Ich muss wieder zurück in die Spitze oder ich muss mein Wording ändern. Also das ist ganz normaler Alltag. Und vor allem, ich habe festgestellt, und das sagen auch viele Unternehmer von sich aus, hey, wir hatten das Ziel, ich mache zum Beispiel um 17 Uhr Feierabend. Und das ging ja vorher nicht, weil ich mal bis 10 gearbeitet habe. Jetzt mache ich um 17 Uhr Feierabend. Es gibt Tage, da bleibt einiges liegen, aber ich bin überrascht, dass das auch funktioniert. Also man fängt an, produktiver zu werden, wenn man merkt, es ist weniger Zeit zur Verfügung. Ganz ehrlich, hätten wir jetzt 48 Stunden am Tag zur Verfügung und wir bräuchten da auch vielleicht nur 8 Stunden Schlaf, dann würden wir wahrscheinlich auch viel, viel mehr machen. Und das, was wir machen, ist ja immer in Konstellation zu dem, was wir an Zeit haben. Und deswegen glaube ich schon, dass es damit zu tun hat, die Leute auch mal ganz klar zu sagen, das ist die Zeit, in der du Schluss machen willst. Lass uns einfach gucken, wie du da in dieser Zeit auch produktiver arbeiten kannst. Also vielleicht Prioritäten neu setzen oder was viele als Herausforderung haben. Sie planen ihren Tag und nach 2-3 Stunden merken sie schon, sie kommen da gar nicht hin, weil ständig Leute anrufen, weil ständig Probleme kommen. Das heißt, du musst diese Probleme entweder reduzieren oder mal dein Handy für eine gewisse Zeit ausschalten und sagen, hey, die Stunde muss ich jetzt fokussieren. Und dann kriegst du in einer Stunde extrem viel hin, weil beispielsweise, ich glaube, eine Unterbrechung entspricht, ich glaube, da braucht man zum Teil 10 bis 19 Minuten, um komplett wieder in das Thema reinzukommen. Das heißt, wenn du es schaffst, den Fokus zu halten für eine Stunde, kann es sein, dass du viel mehr erreichst als in 2-3 anderen Stunden, wo ständig jemand zwischendrin quakt oder Probleme zwischendrin kommen. Und das sind halt Themen, die muss man sich individuell anschauen. Ich glaube aber trotzdem, die meisten Themen kriegt man im Griff, wenn die Person auch wirklich bereit ist, eine Veränderung anzugehen.
Ja. Gut. Du hast beschrieben, wie wichtig dir der Wert auch von Ehe, von Familie ist. Wenn man vielleicht das, was du gerade auch beschrieben hast, vorhin das Thema mehrgenerationales Denken, dass du Anleitung bekommen hast. Und wir haben ja in unserem Netzwerk auch sehr, sehr viele Gründer, die gerade erst neu starten. Du arbeitest jetzt mit vielen Unternehmern, die vielleicht mal irgendwo falsch abgebogen sind oder den Wildwuchs noch ein bisschen wieder zurückzuschneiden. Was sind vielleicht Empfehlungen sozusagen von Anfang an? Das sind vielleicht ein paar Commitments, die helfen, von Anfang an gesund aufzubauen, gesunde Grenzen zu setzen, dass man dann eben auch, wenn nach dem Business dann Ehe und Familie dazukommen, wollen wir sagen, weiß ich, Flavius Golden Rules oder so, dafür, dass es gar nicht erst über die Begrenzungslinie hinausgeht.
Also was mir in der Anfangszeit extrem geholfen hat, ich kann mich noch erinnern, da habe ich angefangen und hatte so eine 55 Quadratmeter Wohnung und da habe ich alles gemacht. Ich habe da mein Büro gehabt, ich habe da mein Lebensbereich gehabt. Und natürlich kommt es jetzt auf Businessmodell an, aber wenn man online versucht, was aufzubauen, kann es schnell mal passieren, dass man den ganzen Tag irgendwie Privatleben und Business versucht zu vereinen. Und das macht einen komplett kaputt. Ich habe dann für mich festgestellt, ich brauche ein Büro, ich muss da raus. Und es war schon mal der erste große Schritt, um zu sagen, pass auf, wenn ich im Büro bin, bin ich im Büro, wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Klar kann es da mal Überschneidungen geben, aber größtenteils bringt das eine extreme Freiheit, weil man sagen kann, wenn ich zu Hause bin, dann ist da mal Schluss. Der zweite Punkt, also die Location-Änderung ist der erste. Der zweite Punkt ist zu sagen, lass uns mal darauf achten, dass du eine gewisse Arbeitszeit findest, weil für einen Angestellten ist ganz normal, ich habe 40 Stunden, danach ist vorbei. Finde mal einen Rahmen, wo du mit deiner Frau oder alleine ausmachst, so lange arbeite ich. Und versuch mal in dieser Zeit so effizient wie möglich zu sein. Das ist der zweite Punkt, weil ich glaube, das hilft den allermeisten. Wenn du nämlich keinen Rahmen hast und die Frau sagt, kriegen wir schon irgendwie hin, dann ufert es irgendwann aus. Der dritte Punkt ist, halt dein Energielevel hoch. Weil wenn du keinen Sport machst, keine Bewegung, dann hat das einen riesigen Einfluss auf dein auf den Stress, den du bewältigen kannst. Und wenn du Kinder hast, wenn du Familie hast, dann kriegen es die Kinder mit. Dann meiden die vielleicht sogar deinen Kontakt, weil du ständig aggressiv bist und haben da keine Lust. Das ist ein weiterer Punkt. Und der letzte ist, block dir feste Zeiten mit deinem Partner oder mit deinen Kindern, zu sagen, hey, das mache ich für meine Familie, das mache ich für meine Kids. Zum Beispiel habe ich festgestellt, bei mir war es damals auch so, dass mein Vater eigentlich kaum beim Fußball dabei war und wenn, hat er irgendwie dann nur rumgeschrien. Aber mir ist es wichtig, wenn die Kinder Fußball spielen, dass ich auch bei den Spielen dabei bin. Und das versuche ich schon sehr, sehr häufig oder auch Wochenenden zu Hause zu sein, Samstag, Sonntag nicht zu arbeiten. Ja klar, wenn jetzt irgendwie einmal im Jahr ein Event ist, was es am Samstag ist, dann ist es mal auch okay, aber das wirklich auch im Zaum zu halten und zu sagen, mein Hauptfokus ist, dass ich wirklich gut funktioniere, dass mein Unternehmen läuft, aber auch in einem Radius, wo es mit der Familie funktioniert. Weil klar, wenn ich jetzt 1 Million im Jahr verdienen will und ich denke, das schaffe ich mit 40 Stunden die Woche, dann ist es auch Utopie. Ja, das kann vielleicht irgendwann funktionieren, aber ich muss auch die Relation sehen. Ja, wie viel will ich verdienen, dass die Familie trotzdem noch läuft? Und es ist ja auch eine Range, die relativ kurz ist. Also wenn ich jetzt bei mir sehe, ich habe eine Statistik letztens gesehen, ich glaube 75% der Zeit hat man mit seinen Kindern verbracht, wenn sie 12 Jahre alt sind. 90%, wenn sie 18 sind. Danach siehst du sie halt alle paar Wochen vielleicht mal oder vielleicht am Wochenende mal für eine halbe Stunde. Das heißt, zu verstehen, dass es alles nur Phasen sind und in dieser Phase, wo ich Familie habe, da muss ich halt mal runterschrauben, dann muss das Gehalt halt nicht irgendwie exorbitant hoch sein, sondern ich muss schauen, dass ich das in 40, 50 Stunden die Woche hinkriege und muss einfach effizienter arbeiten. Und das ist das Entscheidende, dass man in dieser Zeit, wo man Familie hat, auch mal Kompromisse machen muss. Weil wenn man diese Kompromisse nicht macht mit seinem Job, dann macht man die Kompromisse mit seiner Familie. Und dann wird es irgendwann auch hässlich.
Ja, dazu soll es nicht kommen. Du bist auch sehr engagiert bei euch in der Gemeinde. Wir haben mal so den Slogan rausgehauen, jede Gemeinde ein Startup-Zentrum. Weil Gott sagt als erstes von sich, in the beginning God created. Also er ist jemand, der etwas erschafft. Und wir sind im Ebenbild dieses Erschaffers geschaffen. Selbst auch Dinge zu kreieren. Und Unternehmer sind Problemlöser, Unternehmen sind Problemlösungsorganisationen, so sehen wir das. Und wer wäre dafür nicht besser geeignet als Menschen, die den Problemlöser schlechthin kennen und den kreativen Erschaffer. Aber unsere Wahrnehmung ist, das ist in den wenigsten Gemeinden wirklich angekommen, weder in der Kultur noch in der Theologie. Wie ist dein Blick da drauf? Was müsste sich in Gemeinden möglicherweise auch ändern, um mehr unternehmerisches Potenzial zu aktivieren?
Also als allererstes glaube ich, dass viele Gemeinden Unternehmer unterschätzen. Erstens in Form, was sie alles können, wie du es ja auch gesagt hast, Problemlöser, aber auch, welche wichtige Rolle sie spielen. Unternehmer sind Leute, die sehr viele Probleme im Laufe des Tages lösen müssen, ob sie wollen oder nicht, die aber auch gleichzeitig, wenn sie ihren Zehnten zahlen, auch einen erheblichen Anteil an der Gesundheit der Gemeinde mithaben. Also wenn viele Unternehmer nicht zahlen würden, dann hätte man horrende Probleme, auch Gehälter von Pastoren und Ähnliches zu zahlen. Ich glaube, erstmal zu verstehen, und den Menschen erstmal zu zeigen, wie wichtig Unternehmer auch sind in der Gemeinde. Also erstens in der Rolle als, wie sie Dinge sehen, visionär und größer denkend und problemlösend, aber auch in der Rolle, dass sie einen großen Anteil an den Finanzen haben. Deswegen bin ich ein großer Fan, auch in Gemeinden auch Kleingruppen zu haben für Unternehmer. Ich habe selber auch eine, wo ich sage, wir müssen uns austauschen. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, auch in Telefonaten, wo die gesagt haben, ey, ich bin in der Gemeinde und ich werde da eigentlich fast ausgegrenzt. Ich will da gar nicht mehr reingehen. Auch wohlhabende Unternehmer, die sagen, ja, ich fühle mich da wie ein fünftes Rad. Ich muss mir dann ein zweites Auto holen, weil die Leute irgendwie, ja, mich dann komisch anschauen. Also es ist, ich glaube, der Arm, auch der in Anführungszeichen wohlhabende, reiche Unternehmer, weil er einfach von Leuten aus der Gesellschaft in der Gemeinde falsch angesehen wird. Und deswegen finde ich es schon wichtig, dass man auch Unternehmer in der Gemeinde besonders mal beobachtet, auch Pastoren und Leiter, sich Zeit mit ihnen verbringt und auch mal hört, was die zu sagen haben. Denn oft haben die gute Ideen, inspirierende Ideen, und es sind Leute, die auch Teams extrem gut führen können. Also entweder führen oder auch Visionen für Gemeinde haben. Und sie peppen eigentlich die Gemeinde auf, weil wenn du keinen Unternehmer in der Gemeinde hast, dann hast du das Problem, dass du wie so ein, manchmal wie so ein staatliche Behörde bist. Du brauchst jemand, der auch mit visionär denkt. Und ich denke sogar so weit, wenn man die Chance hat, dann sollte man auch Unternehmer ins Leitungsteam mit reinnehmen, weil die das Ganze nochmal auf ein neues Niveau pushen können.
Ja. Sehr gut. Ich glaube, eine Botschaft, die viel mehr Unternehmer hören müssen, und dass sie eben nicht nur die Melkkuh für die Gemeindefinanzen sind, sondern wirklich auch gewertschätzt werden. Und unsere Vision ist ja Himmel auf Erden durch Business, dass sie eben nicht nur einfach irgendeinen Job machen, sondern verstehen, dass sie damit Kultur schaffen können. Wenn Jesus sagt, deine Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dann sind Unternehmen einfach ein ganz, ganz starkes Vehikel dazu. Und ich glaube, das ist Potenzial noch weit, weit ungenutzt. Deswegen danke, Flavio, auch für deinen Einsatz an der Stelle und einfach zur Inspiration für Unternehmer, wirklich zu verstehen, was Gott mit ihnen davor hat in und durch ihr Business.
Ich fand es interessant. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem, der ist der Unternehmer hinter Hillsong. Und die haben, ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Kingdom Business oder so ähnlich hieß es, glaube ich. Und der hat das wirklich groß aufgebaut. Also das Buch kann ich auch mal empfehlen. Der schaut ähnlich aus wie ich, auch Glatze und Bart. Und der hat das wirklich so fokussiert und gesagt, es ist super wichtig. Wir brauchen einfach Unternehmer, die Finanzen mit reinbringen und die andere Unternehmer mit reinbringen. Und der hat das wirklich so zum Credo gemacht. Und ich glaube auch, dass Hillsong auch so krass gewachsen ist, weil er da wirklich auch einen Finger drauf hatte, Unternehmer voranzubringen. Und ich sehe es auch in großen anderen Gemeinden. Ich glaube, also bei uns weiß ich, ist der BFP-Bund achtet jetzt auch drauf, dass Unternehmer an sich jetzt mehr Stimmen bekommen und dass sie da auch Raum bekommen. Ich weiß das von der Gospelforum in Stuttgart, die haben auch regelmäßig Unternehmertreffen. Und jetzt bei Willow Creek, die haben ja zumindest Führungskräfte. Also das ist ein Bereich, den, glaube ich, schon einige auf dem Schirm haben. Aber ich glaube, der Mainstream der Christen in der Gemeinde, die müssen da noch ein bisschen mehr drauf achten.
Genau. Aber schön, dass mehr passiert, und auch der Podcast soll ja dazu beitragen, Unternehmer darin zu inspirieren, mit Gott in Co-Creation wirklich Himmel auf Erden zu bringen und dadurch auch Finanzen freizusetzen, aber nicht auf das Finanzielle beschränkt zu sein, sondern wirklich auch zu verstehen, was ist mein Auftrag. Und so wie du es auch in deiner Story erzählt hast, ich bin vielleicht mit unternehmerischem Drive gestartet, aber dann musste die eine oder andere Kurskorrektur mit reinkommen. Danke, dass du uns da so ehrlich hast Einblick nehmen lassen. Ich möchte dir zum Abschluss noch die Gelegenheit bieten, wie allen unseren Gästen, für einen Passion-Pitch, wirklich von deinem Herzen. Du hast hier schon viel geteilt, was dich antreibt, was dich ausmacht. Aber vielleicht nochmal eine Botschaft, die dir ganz besonders wichtig ist, von der du dir wünschst, dass sie Wurzeln schlägt in den Herzen unserer Zuhörer und Zuschauer.
Yes. Also ich brenne für Menschen, die Generation prägen. Und ich habe eine Sache festgestellt. Ich hatte einen Pfadfinderleiter, der, ja, den haben wir immer so ein bisschen belächelt. Und das war ein ganz einfacher Typ. Ich mag ihn sehr. Und ich habe festgestellt, krass, der hat eine ganz simple Arbeit gemacht. Und ich glaube, hätte er seine Arbeit von früher angeschaut, hätte er gesagt, Mensch, das war doch irgendwie totaler Quatsch. Die Jungs haben irgendwie nur gelacht und Quatsch gemacht und haben nicht so wirklich auf mich gehört. Aber der hat wirklich Einfluss auf uns genommen. Und hat Einfluss genommen, der, glaube ich, auch über Generationen gehen kann. Und wenn man natürlich jetzt in diesem Social Media Game ist und diese ganzen Menschen sieht, die was machen, hat man das Gefühl, Mensch, ich bin doch nur so eine kleine Flamme. Selbst ich denke mir das manchmal. Aber wenn ich meinen Pfadfinderleiter sehe damals, der hatte 4, 5 Hansele um sich rum. Und ich würde sagen, die meisten von denen haben sich echt gut entwickelt. Und du kannst Generationen prägen im Kleinen. Ja, wenn man sieht, Jesus hatte 12 Leute. Davon haben sich 11 prächtig entwickelt. Und ich glaube, genau das braucht es. Wir brauchen jetzt nicht wie bei mir vielleicht, wo ich jetzt auch zum Teil größere Reichweiten hatte, jetzt solche. Wir brauchen Leute, die auch in die Tiefe gehen mit Menschen, die sich persönlich in andere investieren und die daraus Generationen prägen können. Und das ist gar nicht so kompliziert. Wir sehen, wie negativ Generationen geprägt sind durch die Politik und durch die Gesellschaft, wie schnell sowas gehen kann innerhalb von Jahren. Und deswegen ist mein Wunsch, dass wir mit unserem christlichen Glauben, ob junge Jugendliche, ob Kinder, ob Ehen, dass wir einfach anfangen zu prägen, dass wir rausgehen, die Message raushauen. Und ich bin sehr optimistisch, dass der christliche Glaube in den nächsten Jahren eine riesige Entwicklung auch in Deutschland haben wird. Die Menschen werden wieder in die Kirchen zurückkommen. Ich sehe es, wie es in Amerika ist, und ich weiß, dass es in Deutschland auch passieren wird. Und wir dürfen Einfluss nehmen. Deswegen mein Appell an dich: Ruh dich nicht aus, sondern investier dich in die Gemeinde, investier dich in dein Umfeld, und es wird Früchte tragen, die du vielleicht nicht vollends sehen wirst, aber der Himmel wird davon singen.
So, so gut, Flavio, ganz herzlichen Dank. Und danke auch für die Arbeit, die du machst, wirklich die Schnittstellen zusammenzubringen von Unternehmertum, Glauben und Familie. Und genau das ist auch unser Thema beim ersten Kingdompreneurship Summit vom 8. bis 9. November in diesem Jahr. Wollen wir genau da reingehen, denn wir wissen, die Spannungsfelder Unternehmertum, Partnerschaft, Kinder, später dann Generationenübergang von der einen Generation an die nächste, das sind alles total spannende Themen. Und welche Rolle spielt der Glaube in all dem, dass wir gesunde Familien, Unternehmer haben, die das machen als Ausdruck ihres Glaubens, das Verstehen, diese Themen zusammenbringen. Wenn dich das interessiert, dann trag dir jetzt schon definitiv ganz fett das Datum 8. 9. November ein für den ersten Kingdompreneurship Summit über Work, Faith, Family Integration. Mehr Infos dazu folgen demnächst. Ich darf jetzt hier erstmal ganz herzlich Danke sagen, Flavio, für deine Zeit, deine Weisheit, deinen Input und vor allem für dein leuchtendes Beispiel, was du so, so vielen anderen gibst. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sprechen durfte.
Das war ja der Kingdompreneurship Podcast, Ausgabe mit Flavio Simonetti. Alle Infos, über die wir gesprochen haben, verlinken wir in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du es likest, teilst und weitersagst, damit mehr Menschen vom Kingdompreneurship Podcast hören. Bis dahin, mach's gut, bis zum nächsten Mal.